Interessierst du dich für deine mentale Gesundheit oder deine Hirnfitness, dann bist du heute in dieser Sendung genau richtig. Ich habe nämlich eine der renommiertesten Neurowissenschaftlerinnen hier im Dachraum eingeladen. Sie ist aber nicht nur Neurowissenschaftlerin, du bist nämlich auch Inhaber von einer eigenen Firma. Du bist Buchautorin, du bist Speakerin und du bist vor allem auch noch Mami, neben all dem, was du machen tust. Herzlich willkommen, Barbara Studer, schön bist du da.
Merci, Claudia, freue mich, hier zu sein.
Ganz ein grosses Paket, das du mitnimmst und deine grosse Leidenschaft ist das Hirn. Wie kommt man darauf, dass das da den Alltag so stark prägt?
Hey, ich habe mich schon jetzt über Psychologie mit dem Thema auseinandergesetzt, also über psychische Probleme, und habe immer angefangen, mich dafür zu interessieren, wo hat das den Ursprung? Welches Verhalten oder was wir nachher erleben, ist eigentlich ja der Output von dem, was innerlich los ist. Und ich habe dann angefangen, mega viel lesen und selber auch forschen zu dem, was läuft eigentlich im Hirn ab. Wie kann man das auch trainieren, wie kann man es umtrainieren? Und viele psychische Zustände sind eigentlich so ein bisschen die Folge von einem langen internen Gedankentraining. Manchmal in die richtige, manchmal in die falsche Richtung. Und das hat mich dann so angefangen, faszinieren, vor allem auch zu sehen, wie viel man ins Positive verändern kann, wenn man mal achtsamer mit dem umgeht, ein bisschen wählerischer ist mit den eigenen Gedanken und Gefühlen. Und vielleicht auch liebevoller ist mit sich selber, besser kooperiert mit dem Hirn, auch für Lernfähigkeit etc. Und so bin ich in diesem Thema geblieben.
Und das mit der psychischen Gesundheit hat schon einen speziellen Auslöser gehabt, gell? Dein Papi war schwer depressiv und hat sich dann aber auch das Leben genommen, als du 22 warst.
Ja, voll. Ja,
hast du den Papi wahrscheinlich seit deiner Kindheit kennt als depressiven Papi, der dich begleitet hat? Oder ist das erst langsam gewachsen, das Bewusstsein, entweder von dir oder dass er das, hat sich das langsam entwickelt?
Ja, es hat sich sehr langsam entwickelt. Er hat sich sehr gut auch verstecken.
Vor euch?
Ja, er war sehr humorvoll und lustig wirklich so. Und halt der Künstler, oder? Schon mit seinen Emotionen, aber so haben wir ihn halt gekannt. Und ich habe mich auch gar nicht so mit dem Thema Depression auseinandergesetzt, bis dann mal wirklich bei ihm das zu einem Leiden geworden ist, das er nicht mehr verstecken konnte, wo dann auch eben mehrmals Selbstmordversuche gefolgt sind, wo wir gemerkt haben, okay, das ist jetzt nicht mehr einfach ihn gerade ein bisschen ein Down, er hat, sondern wirklich etwas, das den ganzen Organismus krass belastet. Mhm. Und dann, ja, so zu sehen, die Tiefe, die das dann hat, so eine Erkrankung, das hat mich sicher dort dann schon auch sehr schockiert, auch sehr hilflos gemacht und mich sehr angetrieben, das besser zu verstehen. Ja.
Mhm. Also das heisst, er hat sich vorgängig schon mal versucht,
um ja, mehrmals.
Wie alt bist du
da? Ja.
Wie alt bist du da gewesen?
Hey, ich war zuerst noch daheim, gerade im Studium, noch so halb, also einfach immer daheim gekommen, besser gesagt so. Mhm. Und, aber schon wegen K. Und dann bin ich auch nachher 20, wo es so richtig deftig geworden ist. Also schon, ehrlich, jetzt nicht mehr, weißt, jetzt wäre ich noch jünger gewesen, wäre es wahrscheinlich noch viel schlimmer gewesen. Ja. Aber wir sind halt schon sehr eng gewesen, also wir sind jetzt sehr ähnlich. Und
du und die Papi?
Ja, schon. Und darum hat es mich schon auch, es hat mich dann wirklich fest beschäftigt, muss ich sagen. Mhm. Und vor allem auch, ich war immer die, ich habe gerne geholfen. Und ich bin auch viele Jugendliche aber betreut, auch als Teenie schon, oder eben Kinder betreut. Ich habe das Gefühl, hey, ich kann denen schon helfen. Kein Problem, weißt, und ein bisschen wieder leicht ins Leben bringen.
Da hat man schon das Gefühl, es ist so einfach,
ja,
oder?
Genau. Leicht ins Leben bringen. Ja, genau. Und dort habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt definitiv etwas anderes. Und das habe ich bis dann noch nie so erlebt. Mhm.
Das macht einem ja wahnsinnig hilflos, oder?
Ja,
und also, du musst ja dann auch, ich nehme an, das war dann auch dein Prozess, also man muss ja dann auch irgendwie versuchen, einen Umgang mit dem zu finden. Mhm. Und vor allem auch wegnehmen von sich selber, oder? Dass man als Tochter oder als jetzt deine Mami wahrscheinlich als Partner das Gefühl hat, das hat irgendetwas mit mir zu tun.
Ganz
ich habe
genau.
Etwas falsch gemacht.
Das ist fest, dass Familie, der Prozess, den man durchgeht. Ja. Und so hätte man nicht noch etwas können machen, hätte ich hier anders reagieren müssen, hätte ich mir zusammen anders reagieren müssen. Sehr, sehr fest und dann auch so, dass akzeptieren, dass er schlussendlich, ja, es ist eine Entscheidung von einem Menschen, oder wie gehe ich mit dem um? Ja, aber ich glaube schon, dass der Drang, so können, das besser zu verstehen und wirklich etwas ändern, eben frühzeitig, da bin ich echt dankbar, dass ich
eben, so braucht es nicht immer, frage ich mich manchmal, so einen grossen emotionalen, teilweise, also emotional unglaublich verrückten Auslöser, dass auch unglaubliche Leistung kann passieren oder auch so eine Leidenschaft sich so kann festigen, oder? Kann man das neuronal so sagen? Weil es fällt mir bei vielen Sportlern auf, oder? Viele Sportler, ein Shakiri, wo aus einer Kindheit rauskommt, wo es im Winter nicht mehr warm in der Wohnung war, wo man kein Geld hatte, was hat ich irgendwann etwas schaffen, wo wir all da aus dem Dreck rauskommen, das ist schon ein starker Treiber, oder eben so ein Thema, das du jetzt erlebt hast.
Ja, fest. Und das sind wirklich, glaube ich, so innere Visionen oder auch so Wünsche, oder etwas zu verändern, die einen unglaublich starken Antrieb sind. Und das kann man tatsächlich auch neuronal messen, so Visionen zu haben. Oder so, also zu wissen, genau, was ist mein Teil in dem. Oder nicht einfach etwas zu übernehmen, sondern wirklich so die eigene ganz persönliche Vision haben, verknüpft an die eigenen Stärken und Fähigkeiten, hoffentlich auch immer hat, dass das auch zusammenpasst. Sonst macht man sich ja auch selber unglücklich. Aber das ist definitiv etwas, das wirklich sehr viel Energie freisetzt und auch Freude bei dem, was man macht. Weil ich finde immer so, es impliziert natürlich sehr viel Arbeit. Das ist bei meinem Weg auch so. Also ich habe ja nie eine Arbeit gescheut. Schon im Studium nicht, egal zu welcher Zeit und was es ist. Und bin mir nie zu schade für etwas. Aber es ist dann immer eben mit dieser Freude, weil du hast hier fest die intrinsische Motivation und das ist wirklich ein Belohnungssystem, Aktivierung, die du messen kannst. Du hast mehr Dopamin, also mehr von dem...
Also über die Freude, die du am Thema hast.
Ja, und die Sinnhaftigkeit vor allem. Oder? Ist ja. So eine Sinnhaftigkeit, die man drin ist. Und das verändert wirklich auch eine Neurobalance in dem Ganzen.
Also kann man eigentlich schon mal sagen, als Tipp, Sinnhaftigkeit zu finden in dem, was ich tue, ist schon mal sehr gesund, wahrscheinlich für sehr nie. Und das andere, was du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, und da im Buch, ist das Thema Freude, oder? Also das können jetzt machen, wo eben die ganzen Glückshormone ausschüttet, das tut dem Hirn auch gut.
Absolut. Und auch die Freude in dem immer wieder finden. Das ist immer wieder der Fokus, den man setzt.
Dann hast du ein zweites grosses Thema. Mir war es gar nicht so bewusst gewesen. Du hast auch einen Partner, der schon mit 31 sehr viel Mühe hatte mit dem Hirn. Ist das wie ein Hirnschlag eigentlich gewesen? Oder ist es ja, so eine verkapselte... So, wie ein Aneurysma eigentlich?
Ja, ähnlich. Es ist eine verkapselte Hirnblutung. Also es ist eingegrenzt.
Und du bist damals, also du bist auch sehr jung gewesen und mit dem zweiten Kind schwanger. Also ihr sind eigentlich so mitten in der Familiengründung.
Ja, voll. Gewesen,
oder? Und du ja wahrscheinlich auch karrieremäßig gerade mit dem Aufbau.
Ja, voll. Ja, an der Uni voll dran, genau. Ja, das sind Sachen, die immer überraschen. Gell? Alle, die so etwas erleben. Das ist etwas, was du nicht kannst vorher gesehen und es könnte uns auch alle treffen. Das sind wirklich manchmal so Prozesse im Hirn, wo irgendetwas eben nicht gut ist, wo man auch von Wissenschaft nicht weiss. Ist das, hast du das von Geburt? Hast du das irgendwann erworben? Bei einem Unfall, das weisst du nicht. Darum ist es, wenn es da ist, Sense, und kannst machen, wirklich radikal akzeptieren und den Weg gehen. Probieren, ohne dass es...
Was ich so schön finde, ihr habt wie als Paar entschieden, radikal den Weg zu gehen. Du hast auch in dem Interview gesagt, unter anderem, du hast dich auch entscheiden müssen, mit dem Mann, der ein anderer Mann ist, den Weg weitergehen.
Ja, so die Trauer, glaube ich, ein bisschen zulassen, von dem etwas, man muss loslassen. Das war sicher ein Teil, der auch heute manchmal wieder kommt. Es ist nicht so, dass das einfach weg ist. Es gibt immer eine Phase, wo man merkt, ah, das ist jetzt auch wieder etwas, was ich vorher gar nicht überlegt habe, wo eigentlich gar nicht mehr so geht. Und ich glaube, es gehört zur radikalen Akzeptanz dazu, dass man dann immer wieder kurz auch die Trauer zulässt und dann den Schritt wieder geht vom Ja. Und das ist jetzt einfach anders und es darf anders sein. Also ein Ja zu... Es muss nicht alles so sein, wie man sich vorgestellt hat. Das war bei mir immer stark. Weil wenn wir an einer Vorstellung festhalten, die nicht mehr der Realität entspricht, dann hast du ständig einen inneren Konflikt. Und der emotionale Stress nimmt dir sehr viel Energie. Und das wollte ich mir nie antun und auch meinem Partner nicht antun. Also, wenn ich ihn voll unterstütze, heisst das, ich habe ein Ja zu dem Ganzen, wo er ja auch gar nichts dafür kann. Und das hilft fest und auch immer viel Gottvertrauen. Nicht, dass man die Antworten hat und das Gefühl, das ist alles geplant oder so, aber Gottvertrauen, dass es gut ist, dass wir das schon auch schaffen.
So. Das muss man ja wahrscheinlich auch immer wieder überprüfen. Oder? Das ist mal entscheidend, die fehlst mal ab dem Zeitpunkt, dass es so ist. Aber in 5 Jahren sieht es ja anders aus und heute sieht es ja wahrscheinlich auch noch mal anders aus. Oder? Das ist immer also etwas, was du dir eigentlich immer wieder musst fragen.
Absolut.
Und wie organisieren wir euch denn als Familie?
Ja, er ist natürlich eine mega Unterstützung jetzt auch bei dem, was ich mache. Er geht, er lebt auch die Vision mit. Das ist etwas sehr Schönes. Also er unterstützt viel daheim. Er ist auch hier in seiner neuen Rolle natürlich als Familienvater. Oder? Er ist mehr aufgegangen, als das vorher der Fall war. Also vor ganzer Erkrankung, was ich auch etwas sehr Schönes finde. Und wir sind ein gutes Team, eine ganze Familie.
Also, Sie haben so ein bisschen wie den klassischen Rollentausch gemacht.
Du bist jetzt schon, ja. Sie schauen schon, sie haben auch schon noch etwas zu sagen. Haben.
Ja, aber es ist ein schönes Modell und es scheint bei euch zu funktionieren. Und das war nie ein Thema von der Augenhöhe.
Also, es ist schon nicht so, dass er schafft schon auch noch einen Teil und ich bin schon auch noch daheim. Also von dem her, wir tun es nicht jetzt ganz fest aufteilen. Aber sicher nicht, so wie man es klassisch kennt. Und Augenhöhe, also dass wir eine Schere haben von Leistungsfähigkeit, ist ganz klar. Und die ist viel, viel grösser geworden. Das ist auch klar. Auch hier, das ist ja jetzt einfach ein Teil von dem, was wir leben. Eben ist ja auch nicht selbst gewählt. Und denke ich, von seiner Seite her immer wieder so das akzeptieren auch, oder fordert es das ein. Und da sind wir aber auch viel im Austausch. Wir machen das Coaching immer regelmässig zusammen. Also wir sind uns bewusst, dass das Themen sind und man muss dranbleiben, dass man nicht plötzlich sich distanziert, weil ich weiss, oder die grösste Gefahr als Paar ist, dass die einfach so ein bisschen nebeneinander herlegen.
Ohne dass du es merkst, schleift sie sich
genau.
So ein bisschen aus, oder?
Das möchte ich nie, weil ich weiss, Partnerschaft ist ein wichtiger Teil von Lebensqualität. Und darum ist Investition da drin. Und enorm wichtig auch für die Familie, für die Kinder, finde ich. Und darum ist es etwas, das ich schon auch wirklich Bedeutung gebe. Wir gehen zum Beispiel auch einmal in der Woche tanzen zusammen. Einfach so Sachen, die du zusammen machst, wo du weisst, es tut dir gut.
Da kommt das Tanzen wieder.
Yes, yes.
Das habe ich eben so als ein freudvolles Tool mitgenommen. Yes. Auch kognitiv, glaube ich, extrem gut fürs Hirn, oder?
Ja,
tanzen miteinander.
Geht kaum etwas Besseres, ja, wirklich.
Wieso ist das so?
Ja, es kombiniert eigentlich alles, was das Hirn liebt. Also, du hast Bewegungen, wo wunderbare Glückshormone in Moleküle aufgeschwemmt werden. Du hast Koordination, du hast meistens Choreografien, die du memorisieren musst. Also die kognitive Stimulation, dann hast du die Interaktion. Du lachst hoffentlich zusammen, hast Berührung. Das ist ja etwas so Wertvolles. Und dann hast du natürlich noch die Freude an der Musik und den Rhythmus, wo die so in den Flow hineinbringt. Und Flow ist allgemein... Also Hirnmassage und Workout in einem. Also einfach wirklich so das Gesamtpaket von Hirnwellness.
Ich versuche immer in unserem Gespräch noch so ein paar Tipps mit rauszuziehen. Also Tanzen nehmen wir jetzt auch gerade schon mit. Das andere ist ja quasi soziale Kontakt. Du hast jetzt vorher auch etwas sehr Schönes gesagt. Also eben Paarbeziehung besteht ja eben auch darum, im Austausch sein miteinander und eben auch also Coachings zu machen, oder, was viele nicht machen.
Ja.
Das erlebst du wahrscheinlich sehr als wertvoll und zahlt wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal sehr davon aus, auch auf das Thema soziale Kontakte, oder?
Ja, sicher. Das lohnt sich.
Sehr schön. Du, jetzt wenn wir mal so ein bisschen auf das Thema Hirn, wie funktioniert das Hirn überhaupt? Weil nachher hätten wir auch mal ein bisschen schauen, was dann wirklich Tools sind, die wir nutzen können.
Ja.
Wie funktioniert dann unser Hirn im Allgemeinen? Oder auf was tut dem Hirn gut, was tut dem Hirn weniger gut?
Ja, also grundsätzlich, ich nehme es da mal, grundsätzlich ist das Hirn ja nicht einfach so ein Organ, sondern es sind ja ganz viele verschiedene Areale und Netzwerke, die immer in Kooperation miteinander arbeiten. Und so allgemein ist einfach die Anregung von diesen Netzwerken jetzt ist etwas Zentrales. Also, dass man nicht einfach einseitig
anregt.
Genau, sondern probiert wirklich eine Vielseitigkeit im Alltag zu haben. Und zum Beispiel, sagen wir mal, wenn man eben viel am Bildschirm ist, dann schaut man auch wieder nur in die Natur zu gehen. Also immer auch den Ausgleich, wie sich findet in den Aktivitäten. Dann aber auch es braucht viel Bewegung, also dass man weiss, was sind eigentlich Grundbedürfnisse von dem Organ. Das ist eben in erster Linie wirklich Bewegung, wie du auch vorher gesagt hast, die soziale Interaktion, weil Sinn ist unglaublich sozial und emotional, weil ja alles, was wir erleben, immer auch eine emotionale Bewertung gibt und eine emotionale Aktivierung gibt. Das heisst, je mehr wir eben miteinander lachen und interagieren, desto mehr hast du da eine sehr gesunde Basis eigentlich von auch Emotionsregulation etc. Also, ja, das hilft für die ganze
Aber im Sinne von positiver Interaktion, oder?
Voll, ja. Das ist so, wenn es natürlich der negative sind, kann es dann auch in einen emotionalen Stress sein. Also zum Beispiel Thema Vergebung, das siehst du im Hirn auch an, weil Leute, die nicht vergeben können, die in Groll leben, das verletzt sozusagen so ein paar Strukturen, zum Beispiel Hippocampus im Limbersystem. Also das Hirn reagiert sehr, sehr stark und messbar auch auf emotionales Erleben. Und darum ist Hirnfitness viel mehr als irgendwelche Sudoku oder Aufgaben machen, sondern tatsächlich auch Beziehungsarbeit oder Arbeit. Gute Beziehungen pflegen.
Und aber eben auch können vergeben.
Ja,
das bedingt dann auch eine gute Fehlerkultur.
Ja, sehr. Vertrauen. Das hat jetzt mit Vertrauen und Sicherheit zu tun, wo du selber lebst, schon im Arbeitsumfeld, Familie auch. Wo das Hirn nachher wie unterstützt beim mal gut denken. Das hängt mega zusammen. Also das Emotionale und die geistigen Fähigkeiten hängen stark zusammen. Und ich glaube, wenn man das mal ein bisschen versteht, dann ist klar, dass das nicht mit so ein bisschen «Gespürst mein Wellness» zu tun hat. Oder so. Weil du das ja auch in deiner, finde ich mega schön, oder in deiner Führungskultur lebst, sondern ganz fest auch mit Produktivität. Und das lohnt sich definitiv.
Und das andere, was du jetzt gesagt hast, Bewegung, oder? Das ist immer so ein grosses Wort. Was bedeutet für dich Bewegung jetzt auch im Sinne von Hirnfitness?
Ich finde, das Wichtigste ist regelmässig bewegen. Also viele Leute nehmen sich manchmal gerade ein bisschen, oder setzen sich solche Ziele, setzen sich unter Druck, sind frustriert, hören wieder auf. Und viel besser ist zu sagen, einfach täglich in Bewegung sein. Und Am besten natürlich etwa eine halbe Stunde, aber es muss nicht einmal am Stück sein. Also mir ist das Prinzip, zum Beispiel, ich fahre ÖV und dann bin ich immer am Stegen laufen. Manchmal jogge ich zur nächsten Station, habe ohne meine schweren Taschen, mache ein bisschen Fitness. Dann ist es wie Alltag integriert. Und von diesen Blue Zones, das sind ja die Zonen in der Welt, wo die Leute wirklich auch älter werden und gesund bleiben, weiss man eben, dass die genau die Bewegung für einfach im Alltag haben. Zum Beispiel in Sardinien, oder laufen sie jeden Tag ein bisschen den Hogger drauf. Und darum glaube ich, so das
Prinzip... Die gehen gar nicht ins Gym, oder? Ja, und genau. Und viermal Krafttraining machen.
So. Ja, das so integrieren. Mhm. Und dann aber auch Sachen wie, ganz simpel, hey, genug trinken, gesunde Snacks dabei haben, weisst du, einfach so die alltäglichen Routinen, Verhaltensweisen, wo du immer bleibst, sonst tust du etwas Gutes oder nicht.
Ja. Das heisst ja so schön, es braucht gar nicht viel Aufwand. Mach es dort, quasi, wo du im Alltag schon unterwegs bist, beim Zähneputzen, beim ja. Kochen, beim Laufen, wie du es jetzt gesagt hast, oder
ja,
irgendwie auf den Zugrennen oder so.
Und das zeigt auch die Forschung. Die Forschung zeigt, dass es nicht irgendeine Aktivität ist, die den Unterschied macht, sondern du hast immer so einen... Von diesen Meta-Analysen kannst du immer die Faktoren identifizieren vom Lebensstil, oder? Und wie das nachher korreliert mit der Lebenserwartung und mit der Hirngesundheit, mit der man sagt, mit dem Brain Age, also das Alter, das du vom Hirn her kannst messen. Und dann siehst du, es sind immer verschiedene Faktoren. Und das hat dann fest mit der Art, wie die Menschen leben, zu tun, nicht mit deinem Hobby zum Beispiel.
Ja. Komm, wir schauen mal, wie Herr und Frau Schweizer eigentlich ihre Hirnfitness trainieren tun und was sie vor allem darunter verstehen. Wir sind nämlich auf die Straße gegangen und haben nachgefragt.
Machst du so Aufgaben, um dein Hirn so ein bisschen zu trainieren?
Also ich würde jetzt nicht sagen, so speziell mit dem Ziel, um mein Hirn zu trainieren, aber ja, eben, ich studiere und viel so eben Arbeiten schreiben.
Zählt von Hand viel Schreiben als Hirn trainieren? Ich mache das.
Ich mache nichts. Ich mache es nur so zu Hause, wenn ich so langweilig habe. Dann komm, okay, machen wir so ein bisschen Fitness auf TikTok oder YouTube.
So, wenn ich mal Zeit habe für ein Kaffee, dann löse ich halt irgendwo noch ein Kreuzworträtsel. Das mache ich schon bei dir, ja.
Ich habe mich so auswendig Telefonnummern mich erinnern von meiner Freundin.
Denkst du, wenn man tägliche Aufgaben fürs Gehirn macht, dass man die Alterung des Gehirns verhindern kann?
Ja, auf jeden Fall. Daran glaube ich 100%.
Ich glaube, man kann definitiv das Gehirn trainieren wie die Muskeln. Und je mehr man es nutzt, desto besser funktioniert es.
Ob man jetzt wirklich das Altern fördern kann, weiss ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich glaube, eben einfach so selber denken, das kann man sicher.
Ja, ich denke, weil wir machen alles automatisch und eine Maschine macht alles für uns. Und ja, das hilft nicht für unser Gehirn.
Ja, sicher. Immer. Problemlösen hilft. Und Problemlösen heisst auch, nicht Sachen einfach gerade können, ablesen, sondern selber müssen denken.
Also wir haben da sehr breit gesehen, über alle Generationen machen gewisse Leute etwas, also das Sudoku, Rätsel lösen oder Probleme lösen. Mhm. Was von dem ist denn jetzt wirklich wirksam für Sie?
Ja, es ist eine Kombination schon wirksam. Aber wichtig ist, dass man jetzt das Gefühl hat, man kann jetzt etwas machen, zum Beispiel jeden Tag Kreuzworträtsel, ja. Genau. Und dann hat man es so wie abgehögelt. Oder? Sondern so wissen, okay, Sinn ist schon anspruchsvoll. Also es braucht schon noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, wenn man die verschiedenen guten und aktivierenden, stimulierenden Aktivitäten im Alltag hat, dann kann man das durchaus auch noch ein bisschen Hirnfitness zusätzlich machen. Aber es ist nicht so, dass man mit dem die Hirnfitness könnte jetzt optimieren.
Ich finde so die grösste Herausforderung, wenn wir dann bei diesen Tools sind, oder, das zu implementieren in mein Leben nehmen, also dass ich es wirklich in den Alltag hineinkriegen tun. Weil ja eigentlich das Hirn immer will Energie sparen, ist es ja oft so, dass mich das Hirn ja auch ausbremst. Ja. Also ich will eigentlich Sport machen oder etwas machen und dann bin ich trotzdem zu faul. Oder ich nehme mir irgendwie vor, dann Taschen im Tram rein, doch rein, auf und ab zu bewegen und dann machst du es irgendwie gleich nicht, weil du denkst, es ist jetzt doch lässiger auf dem Handy rumscrollen.
Ja.
A, wieso ist das so? Und B, was kann ich dann eben machen, dass ich die Gewohnheit etablieren kann in meinen Alltag?
Ja, das sind gute Fragen. Also wie du gesagt hast, das Hirn will gerne Energie sparen. Das ist immer so angelegt, was auch verständlich ist, weil es so viel Energie gerade braucht. Also der Körper ist allgemein, muss er schauen, oder? Du weißt ja nie, ob du morgen genug zu essen hast. Und dann auch das Hirn hat halt sehr gerne sofortige Belohnung. Und darum, wenn du natürlich weißt, du kannst schnell etwas nachlesen, dann ist das jetzt im Moment gerade attraktiver als jetzt testen, das ist jetzt mühsamer und der positive Effekt, dass du dich vielleicht fitter fühlst, den hast du vielleicht erst später. Und darum ist das eigentlich abstrakter. Das heisst, man muss dem ersten Impuls oft nicht gerade nachgeben, sondern ich stelle mir zum Beispiel oft die Frage, wie möchte ich mich nachher fühlen? Also nicht, was will ich jetzt gerade, sondern wie möchte ich mich fühlen oder was möchte ich erreichen. Und das motiviert einem nachher. Und das klingt jetzt so ein bisschen verkopft, aber es ist tatsächlich so eine Haltung, die man ein bisschen üben kann. Nicht gerade so, was will ich jetzt, sondern hey, was will ich erreichen oder was habe ich denn davon? Ich sage mal, es ist ganz simpel. Wenn du einen Apfel hast oder einen Chipsack, wie fühle ich mich nachher? Ich habe zwar jetzt gerade Lust auf Chips, aber ich fühle mich wahrscheinlich nachher jetzt nicht, wenn ich den ganzen Sack gegessen habe, weil ich kann den nicht hören, fühle mich jetzt auch nicht gerade bestens. Darum nehme ich lieber den Apfel.
Das ist eine sehr spannende Frage, Stellung, oder? Mhm. Wo einem sehr hilft,
also das kannst du selber reflektieren. Ja. Ja. Es ist wie so eine Perspektive, die du hast. Oder? Und dann ist es auch nicht eine Bestrafung, sondern eine Belohnung. Ich weiss genau, ich fühle mich nachher fitter, aber zum Beispiel jetzt bei einer Übung oder ich gehe joggen, dann weiss ich, ich habe die Belohnung. Also ich kann mich mehr auf das langfristig ausrichten. Und das kannst du tatsächlich im Hirn wissen. Wenn Leute, die das mehr machen, hast du eine höhere Aktivierung im mesokortikalen System, also das, wo eher gerade auf die direkte Belohnung geht, so dem im kognitiveren Teil, im präfrontalen Anteil von dem Belohnungssystem, wo eben mehr auf die längerfristige Belohnung
ausrichtet. Also auch das kannst du wirklich trainieren, in Form von Gedanken. Mhm. Das andere grosse Thema, das ist in aller Munde, das Thema positive Mindset, dich positive Gedanken hinzugeben, versuchen, ein Glas halb voll zu sehen, nicht halb leer. Ja. Da liest man ganz viele Bücher darüber und kann man es auf Social Media verfolgen. Wie viel ist denn da dran? Und jetzt redest du ja immer so ein bisschen von einem liebevollen Umgang mit seinen eigenen Gedanken. Weil es kann ja auch ein grosser Druck sein. Oder? So, ich muss jetzt immer alles positiv sehen. Und jetzt muss ich das Ziel noch visualisieren. Und weiss nicht, visualisieren, wie ich mir vorstellen kann, komme ich gar nie in die Tonne.
Ja, absolut. Ja, das kann wirklich sehr druckmachend sein. Und wenn man es mal so weit überlegt, ist so eine Positivität auch sehr einseitig. Weil ich meine, wir sind ja keine Positivitätsmaschinen, oder, wo es immer gut ist.
Es scheint alles einfach immer gut.
Oder? Ja, genau. Und ich meine, die Gefühlswelt im Hirn, das ist etwas so Schönes, etwas so Wertvolles. Oder? Wenn man da die verschiedenen Emotionen und du kannst messen, die breiten sich nachher das ganze Hirn aus und bewirken Verschiedenes. Also, sagen wir mal, zum Beispiel sich ein bisschen aufgeregt sein, oder? Das ist auch ein bisschen mit etwas Ängstlichem verbunden, aber führt eigentlich zu einer Optimierung von deinem Wachheitszustand im Frontalkortex, wenn es nicht zu viel Angst ist. Also du bist dann nicht so aktiviert und hast zum Beispiel das Herz so schnell gepumpt, du hast Blutgefäße, die sich erweitern. Also das sind ja gute Prozesse. Also das sind Informationsquellen auch und nicht Störquellen. Und wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt negativ oder positiv, ist das...
Muss ich wegdrucken,
ja, oder? Genau, jetzt etwas Maschinelles. Also wir dürfen hier sehr fest mit dem mitgehen. Und ich rede hier viel lieber von dieser Emodiversität, die man nutzen kann. Und die Informationsquellen auch nehmen, um eben mit sich etwas Liebevolles zu tun. So ein bisschen, was will man das jetzt sagen und was kann ich machen, um weiterkommen, statt zu verurteilen, du nicht, dann will ich das so fühlen, ich muss ja positiv sein immer. Das kann wirklich auch toxisch sein, wissen wir auch von
Untersuchungen. Aber per se, sich zu bemühen, positive Gedanken zu haben und das immer wieder zu produzieren, das hilft ja schon auch am Hirn.
Absolut. Ich würde es jetzt, also positiv ist manchmal so ein bisschen pauschal. Ich finde immer so richtig hoffnungsvoll. Weil hoffnungsvoll heisst, ich schaue auf das, was ich verändern kann. Und dann auch immer so etwas dankbar sein. Dankbarkeit ist für mich auch mehr als einfach nur positiv, weil da dürfen auch Schwierige bestehen. Ich kann dankbar sein für eine Schwierigkeit, die ich gerade erlebe, weil ich einfach dankbar bin, dass das jetzt der Weg ist und dass ich mir auch die Ressourcen zutraue, damit ich es meistern kann. Also es ist von dem her wie, nicht etwas herzpositiv, sondern etwas, sagen wir mal, liebevolles und längerfristiges, hoffnungsvolles ausgerichtet.
Wenn ich dich schon da habe, würde ich natürlich gerne mit dir noch schnell über Social Media und die viele Scroll-Zeit und KI, die uns ja alle so wahnsinnig dort beschäftigen, reden. Wir sind alle mit Social Media unterwegs. Ich auch mit meiner Tochter im ständigen Austausch damit. Wie beeinflussend ist eigentlich das Social Media? Gerade wenn wir auch wissen, dass sehr viele sehr viel Zeit auf diesen Plattformen
verbringen. Ja, aber du hast gerade angesprochen, Zeit ist natürlich ausschlaggebend und dann auch der Inhalt, also die Art, wie man es nutzt. Denn solange es etwas ist, das ich mich so aktiv inspirieren lasse, und es ist von der Zeit her limitiert, sagen wir, machst du 10 Minuten pro Tag so ein bisschen Inspiration Time zum Beispiel, dann ist das durchaus auch etwas, das natürlich eine positive Inspiration geben kann. Aber die meisten nutzen es eben einfach viel. Weil es ist ja schon darauf ausgelegt, dass du es zu viel nutzt. Also das ist ja die Idee vom Ganzen.
Das Belohnungssystem wird ja da immer wahnsinnig bedient, obwohl ich ja gar keine Dopaminausschüttung habe. Das verwundert mich ja immer so. Es ist nicht so, dass ich glücklicher bin, wenn ich
langsam durchscrollt habe. Dopamin ist eben schon, aber nur ganz kurzfristig. Und das sackt gerade wieder ab.
Ein kurzer Kick und dann ist es aber...
Voll. Und das, was du dir wünschen, ist noch mehr Serotonin und so, dass du dich so zufrieden macht. Aber von dem ist es nicht. Das ist ja so bei Social Media. Sondern eben, da brauchst du eben immer wieder mehr. Und darum, die sind wirklich dazu so ausgelegt, dass du dranbleibst, auch mit dem Intermittierenden, dass du immer so ein Überraschungseffekt hast, dass du bleibst da, du willst nicht mehr hören. Und fühlst dich auch, wenn du gehört hast, dann nicht glücklich. Also gehst lieber zurück und fährst wieder an. Also es ist wirklich so ein Loop, wo viel nachher drinnen bleiben stecken und auch viel zu Frustration führt. Und dann eben diesen negativen Effekt im Hirn hast du auch noch Zeit, die du nicht hast für das, was dir eigentlich gut tut. Zum Beispiel vielleicht dann eben ein bisschen spörteln oder jemanden treffen, in der Natur sein. Genau da wäre die gute Stimulation. Also ich glaube, muss man immer ein bisschen sehen, oder ist es die Medien selber oder ist das, was du kompensierst an Zeit. Und da haben wir schon die Effekte. Das ist, also ich sehe nicht viel Positives, muss ich wirklich sagen. Und ich auch dann keine Begründung sehe, warum man das gerade den Jugendlichen hier schon mal antun muss. Die haben ja den Frontalkortex noch völliger, ist völlige Baustelle. Und genau da tun die sozialen Medien und auch Gamer dann das völlig überfordern, weil eben die mesolimbischen Systeme so überaktiviert sind. Also gerade für so ein unreifes Hirn ist das wirklich eine Belastung. Und du siehst auch, dass die Strukturen darunter leiden. Du siehst das ganze Netzwerk an Substanz verlieren oder an Verbindungen verlieren.
Was heisst das denn? Was ist da die Auswirkung?
Schlechtere Konzentration, Selbstregulation ist schwierig. Das ist auch so der Frontalkortexbereich. Impulskontrolle oder eben so das längerfristige Ausrichten auf Ziel oder das Ausrichten auf längerfristige Ziel, besser gesagt. Das auch ein bisschen warten, Frustrationstoleranz. Aber tatsächlich auch Zufriedenheit. Also die Mentalgesundheit, weil du brauchst ja dann immer ein bisschen mehr Stimulation, um dich irgendwie zufrieden zu fühlen. Du hast weniger Rezeptoren übrigens auch für das Dopamin. Das sind schon Veränderungen, wo ich manchmal frage, hey, wollen wir das? Und dann sagen wir so, wir wollen das Beste für die Kinder, oder? Wenn du mal ein bisschen verstehst, was Social Media und so im Hirn macht, dann ist das definitiv nicht das Beste. Und ich kann einfach alle Eltern ermutigen, zu warten so lange wie möglich mit dem eigenen Smartphone, weil das Smartphone hat alles in sich, was du brauchst, um dich ablenken und stecken bleiben in diesen Algorithmen. Und auch jetzt bei unseren Kindern ist das für mich ganz klar, die brauchen das nicht. Und ich wüsste nicht, was sie verpassen. Und auch vor allem Social Media wirklich warten, so lange wie möglich.
Also die sind jetzt 9, 12 und 14, die haben weder ein Handy, noch sind die auf deinen Plattformen unterwegs.
Ja, gar nicht. Und wir haben einfach eins daheim, wo eben gerade jetzt für WhatsApp, das ist mir schon wichtig, oder der Anschluss,
die Teams, dass sie nicht sozial ausgrenzt sind, jetzt so.
Genau, dann können sie dort haben. Aber es sind ein paar Minuten pro Tag, wenn er es braucht, dann schon. Und ganz zielgerichtet etwas recherchieren. Und wenn in der Schule hast du hoffentlich die Medienkompetenz, die man lernt. Und das tun wir schon auch. Also die Medien sind natürlich ein wichtiges Tool, das man lernen muss, damit umzugehen, mit KI. Aber ich finde es einfach sehr zielgerichtet. Es wird oft ein bisschen einfach verteilt, Hauptsache überall die Medien einsetzen. Aber fürs Lernen selber ist es wirklich nur sinnvoll, wenn es sehr zielgerichtet ist, dort. Was sinnvoll ist.
Du, was ist denn deine Empfehlung an mich oder an alle Menschen da außen? Wie viel Social Media Zeit pro Tag sagst du, ist irgendwie noch tolerierbar fürs Hirn?
Jetzt für uns selber?
Ja.
Ja, eben, es kommt darauf an, gell, wie du es nutzt. Sagen Sie mal, du bist wahrscheinlich auch auf LinkedIn. Mhm. Und dort ist ja schon wirklich Inspiration, wo du Sachen.
Unter anderem auch, genau. Gell. Kannst du auch Artikel lesen.
Ja, mega. Ja. Das kenne ich für mich auch. Und dort limitiere ich für mich zum Beispiel so eine Viertelstunde, wo ich einfach wirklich ein bisschen sozusagen scrolle. Aber ich sage mir immer vorher, ich will mich von drei Sachen wirklich so bewusst inspirieren lassen. Und was ich auch wichtig finde, ist, wenn man es gemacht hat, nachher immer kurz überlegen, und was
nehme ich jetzt mit?
Ja, genau, was nehme ich mit? Und gibt es vielleicht etwas, wo ich sogar jemandem anschreiben oder weißt, das irgendwie als Thema noch aufnehmen oder so.
Also wirklich aktiv etwas daraus machen, nicht einfach irgendwo dich besudeln lassen mit irgendwelchen Geschichten.
Das macht mega den Unterschied.
Das heisst, du tust dir einen Timer stellen?
Ja.
Mhm. Oh, das finde ich auch noch, oder? Weil sonst bist du ja auch lost. Dann gehen da die Minuten einfach so hin. Du hast vorher auch noch das Thema KI angesprochen. KI ist natürlich für unsere Kinder relevant, aber auch für uns. Wir nutzen es im Alltag. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, ich verblöde halb, weil ich alles anfange fragen via ChatGPT. Was für einen Einfluss hat denn das, dass wir uns sehr oft jetzt auch jeder Problemstellung an ChatGPT wenden?
Also jetzt bei dir würde ich mir zum Beispiel nie Sorgen machen, weil du bist so fest mit Leuten und verschiedenste Aufgaben. Du bist sehr fest stimuliert, aktiviert, vielseitig. Und du nutzt wahrscheinlich KI vor allem, um dir einfach ein bisschen Arbeit abzunehmen. Was
absolut
gut ist. Du hast noch genug Herausforderungen.
Ja. Das ist jetzt eine sehr provokative Frage. Ja. Genau. Aber viele fragen sich das natürlich.
Ja genau.
Was passiert mit dem Hirn?
Ich nehme es dir als Beispiel. Oder? Ja. Das finde ich ist völlig unproblematisch und auch macht Sinn. Weil du kannst viel Zeit auch sparen, um dich dem widmen, was genau dich braucht, was genau deine Denkweise und deine unglaublichen Fähigkeiten braucht. Oder auch als Zwischenmenschen. Zum Beispiel hast du vielleicht mehr Zeit auf ein Gespräch. Wäre noch schöner. Einfach, also das sehe ich viel Positives. Aber es gibt natürlich schon das andere, wo man dann anfängt, wirklich Prozesse abgeben, die eigentlich unglaublich wichtig wären für die Stimulation, fürs Nachdenken, fürs kritische Denken. Und das ist verheerend. Und da finde ich wirklich, müssen wir sehr wach bleiben. Weil es hat Effekt aufs Hirn. Also man weiss, wenn man zum Beispiel den GPT nutzt, hast du weniger tiefe Verarbeitung, also du siehst weniger Aktivierung in diesen verschiedenen Netzwerken, die ich vorher gesagt habe. Dass du hast auch weniger, durch weniger Speichern. Also es dringt, weil du es nicht so fest verarbeitest, hast du weniger auch Aktivierung im limbischen System. Das heisst, und da ist das Lernen. Das heisst, du merkst dir das Zeug weniger schlecht. Und das kann man auch zeigen, so Inhalte vergisst du viel schneller wieder. Und darum macht das dann schon etwas mit dem Ganzen, auch was dann sozusagen das Hirn dabei erlebt. Und darum finde ich immer, zuerst denken, dass du schon mal die Aktivierung hast, oder? Und dann kann man es nutzen. Also ich nutze sie auch für Sachen. Und vor allem aber immer überlegen, ist das schlau, wenn ich es hier einsetze. Und die Frage manchmal auch ist, gebe ich etwas ab, das ich eigentlich mega gerne mache und was mich glücklich macht. Schlussendlich geht es nicht nur ums Denken, sondern ja auch um Gefühl. Und wenn wir Glück abgeben, oder? Also, wenn wir das abgeben, wo wir eigentlich Freude haben daran, vielleicht an einer coolen Idee umdenken, dann fragt man einfach ChatGPT, finde ich das irgendwie ein Riesenverlust. Mhm. Und darum auch an das denken. Und dann natürlich, wenn man es braucht, hat immer auch wieder kritisch in den Fragen und da wirklich ja, da nicht einfach so blauäugig werden.
Wie total schön. Also, ich glaube, das kann man mega gut mitnehmen, so in den Alltag hinein. Also, es ist auch immer wieder eine Selbstreflexion im Dialog mit sich selber, sehr bewusst. Also, eigentlich ist es ja dann immer wieder das Thema Achtsamkeit. Ja, bei allem achtsam mit Social Media sein, achtsam mit ChatGPT sein und achtsam mit allem, was ich mache im Alltag hinein, um sehr bewusst zu machen, warum mache ich eigentlich was. Mhm. Punkt, den ich auch noch gerne würde ansprechen, das hast du auch schon ein paar Mal gesagt, die Emotionen und der Körper hängen ja auch sehr eng miteinander zusammen. Ich finde, das ist vielen ja auch nicht so bewusst, oder? Dass ich natürlich auch den Körper sehr bewusst und die Emotionen kann, in Kombination nutzen. Also wenn ich gerade da sitze, geht es mir besser, als wenn ich kaum da sitze. Oder? Und auch das hat ja am Schluss mit dem Hirn nichts zu tun.
Ja, fest. Ich meine, sogar eine Struktur, das steht so hinter den Ohren, die Insula, wo da immer auch ein bisschen schaut, weißt, was läuft da? Also die Körperwahrnehmung ja auch. Und das sind immer Signale. Genau, zum Beispiel mit der Atmung kommunizieren wir mit unserer lieben Amygdala. Das ist so der Kern, der schaut, ist Bedrohung oder nicht. Und wenn wir ruhiger atmen, ist die auch entspannter. Zum Beispiel, also wenn wir so ein bisschen unsicher und oberflächlich angespannt schnaufen. Also das ist immer eine Interaktion. Und ich glaube auch, also, nein, ich glaube es nicht, das ist eigentlich etwas, was wir auch von der Forschung ganz fest sehen, dass man das gegenseitig kann einsetzen kann. Zum Beispiel eben, dass man den Körper nutzt, auch, um starke Emotionen zu beruhigen, um das Denken zu fördern. Zum Beispiel, wenn du Koordinationsübungen machst, kannst du nachher tatsächlich besser denken oder so. Mhm. Und dass du aber auch Gedanken hast, die deine Körperprozesse verändern. Also zum Beispiel nach einem Herzinfarkt brauchst du Gedanken, um den Heilungsprozess vorantreiben. Auch da wieder zum Beispiel hoffnungsvolle Gedanken, die treiben den Heilungsprozess voran. Und das ist so faszinierend, finde ich, wie das interagiert. Und auch da, wie du es vorher schön gesagt hast, achtsam sein, also genau, ist achtsam mit den eigenen Körperprozessen und mit den Gedanken sein. Und dann sind wir in einer guten Kooperation und unterstützen unseren Organismus bei dem, was er macht.
Mhm. Gibt es eine Übung, wo du sagst, das ist so die kraftvollste eigentlich für dich, jetzt gerade in diesem Kontext?
Ja, also zwei, die ich liebe hier, und die kombiniere ich meistens, kombinieren, darum verkaufe ich ja eine Übung gerade, sagen mal, ist barfuß laufen und summen. Tönt jetzt mega hippie und so, ich weiss, aber...
So schön, also wirklich im Gras rein, barfuß.
Ja,
wieso die Kombination? Oder?
Die Kombination, weil du hast das Barfußlaufen, hast du eine Aktivierung, also du hast ja hier die Nervenenden, die sehr stimulierend gerade wirken, auch für die Wahrnehmung. Du bist so ein bisschen mehr präsent, also du spürst, wo du stehst. Erlebst auch ein bisschen mehr dabei, weil du ja auch ein bisschen verschiedene Belege zum Beispiel, oder, wo du gerade drauf läufst. Und Summen, wenn du das kombinierst mit Summen ist, also Singen allgemein, ist ja so extrem glücksfördernd und beruhigend. Und das ist so ein bisschen Wahrnehmung und eine Beruhigung, wo wirklich viel auch für das kreative Denken helfen, aber auch für Entscheidungen. Also ich mache es viel auch für Entscheidungen. Oder ich mache es auch, wenn ich mich gerade ein bisschen überfordert fühle, wieder mal, ich weiß nicht so recht, wo anfange. Und ich habe manchmal Mühe, weil ich eben so von ja, eher so ein bisschen ADHS-mässig, also das manchmal so ein bisschen überaktiviert, oder? Und dann kannst du nicht anfangen. Und das hilft mir dann, um so das so runterzufahren, wieder zu spüren, das Nervensystem regulieren. Du tust ja auch das parasympathische Nervensystem das stärken. Und dann kann ich klar denken und entscheiden. Und auch hier wieder, es hilft dann eben auch für Produktivität. Und ich verliere eigentlich kaum Zeit.
Also wirklich einfach summen. Es ist gar nicht singen. Es langt eigentlich, kann ich einfach von mich her summen.
Denkt schon. Und improvisieren ist auch noch gut. Also nicht, du musst nicht unbedingt das Lied nehmen, sondern kannst wirklich gerade so die Melodie, die gerade kommt. Und dann hast du noch gerade ein bisschen Hirntraining, das ist auch super.
So gut. Also das finde ich ganz so, das nehme ich auch mit, weil es ist überall machbar, oder? Im Auto, ja. Im Büro, beim Laufen, also zu Hause mit den Kindern. Mhm. Egal in welcher Situation, auch um ein bisschen süsses System runterzufahren.
Absolut.
Ich hätte gesagt, du bringst das Atmen, aber das Atmen ist in dem Fall gar nicht gleich, oder wahrscheinlich fast gleich relevant.
Ja. Ja, ist eigentlich integriert. Also weißt, ist natürlich Sommer ist eigentlich ja. Ja, ist ja wirklich verlangsamte Ausatmung. Und alle Atemübungen sind ja mit dem, dass du verlangsamt ausatmest, statt so schnell, schnell. Und wenn du noch mit Summen kombinierst, hast du echt so den doppelten Effekt. Du hast die verlangsamte Ausatmung und du hast die Aktivierung der Stimmbänder, die den Vagusnerv noch zusätzlich aktiviert. Und das ist eine wunderbare Hirnaktivierung und parasympathische Aktivierung. Mhm.
So gut. Also danke vielmals. Es sind ganz, ganz viele Tipps dabei gewesen. Man kann übrigens das alles noch nachlesen wie Hirnpower. Also ich finde es sehr, sehr handfest, was du da gemacht hast. Ist wunderbar. Danke. Über was wir jetzt gar nicht geredet haben, ist auch mit Demenz. Weil auch da sagst du, oder, da kann man viel machen. Man kann
ja, und alles, was wir jetzt gesagt haben, das ist auch Demenzprävention. Das ist eben schön. Und zwar das Leben lang. Das fängt nicht erst später an.
Eben, und das Hirn ist auch lebenslang trainierbar.
Oh ja, das so lebenslange Lernen ist das Beste. Das sind schöne Beispiele auch von Hand schreiben. Einfach so aktiv in dem bleiben, was man macht. Ja.
So schön. Danke vielmals, bist du da gewesen. Ich bin nicht mehr wunder, es gibt wahrscheinlich noch mehr Bücher davon. Also du bleibst auf jeden Fall dran, man kann dir auch folgen auf allen Kanälen. Ich habe sehr viel mitgenommen, ich hoffe übrigens ihr zuhause auch. Und jetzt müssen wir nur noch in die Umsetzung gehen, aber da haben wir jetzt auch gelernt, wie wir das machen können, dass es dann hoffentlich nachher auch bleibt. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch eine wunderbare Woche. Bis dann, tschüss zusammen.